D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. 2,2 Millionen Menschen sterben Jahr für Jahr an unsauberem Wasser. 9 von 10 sind Kinder, so die Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO. Bis heute ist es der Menschheit nicht gelungen, diese Katastrophe zu stoppen. In Zukunft, schätzen die Experten, werde der Kampf ums Trinkwasser erst richtig losgehen. Da fällt bereits der Begriff von den Wasserflüchtlingen, die versuchen, in reichere Länder einzuwandern, um sich überhaupt retten zu können. Kriege ums Wasser waren bisher ziemlich selten, doch ob das auch für die nächsten Jahrzehnte gelten wird, ist zweifelhaft. Im Hörsaal beschäftigen wir uns zurzeit mit der Ressource Wasser. Verfügbarkeit, Bedarf, Management. So hieß eine Tagung innerhalb der Reihe Zukunftsfragen der Gesellschaft, die von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur veranstaltet wird. Bisher sind bei uns 4 Referenten zu Wort gekommen. Zum Abschluss senden wir heute eine Diskussion, die sich am 15. Februar in Mainz daran angeschlossen hat. Die Moderation hat Professor Matthias Winniger vom Geographischen Institut der Universität Bonn übernommen. Auf dem Podium stehen für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung die Professoren Dorothea Bartels, Janosch Bogardi und Franz Nestmann sowie der Rechtsanwalt Dr. Frank Andreas Schendl. Sie alle sind in ihren Fachbereichen Experten rund ums Thema Wasser.
Ich werde 2, 3 Stichworte noch geben, würde dann die Diskussion in die Runde geben und am Schluss dann vielleicht jeden von uns noch mal bitten, in 1, 2 Sätzen die Quintessenz jetzt aus diesem Nachmittag sagen, um das Wort, das ganz zum Schluss gefallen ist, nicht wahr? I'm still confused, but on a higher level. Ich glaube, das können wir generell jetzt für uns in Anspruch nehmen. Das werde ich mir persönlich merken. Das fand ich sehr gut. Gestatten Sie 2, 3 Bemerkungen, so im Sinne einer Zusammenfassung, wie das mir jetzt aufgefallen ist. Ich glaube, wir haben 2 Dinge hier zu beachten. Das eine ist, wir haben eine sehr vielfältige Problemanalyse jetzt hier vorgestellt. Wir haben feststellen können, also die ganze Wasserthematik, egal aus welcher Sicht und aus welcher Perspektive Sie das angehen, ist auf jeden Fall sehr problembeladen. Und wenn Sie perspektivisch nach vorne blicken, ob Sie das nun von der demografischen Seite oder von der Anspruchsseite oder von der Qualitätsseite angehen, wenn Sie das in einem globalen Maßstab betrachten, sieht das relativ sehr problematisch aus und ja, ruft nach Handlung. Wenn ich jetzt unseren Flyer anschaue, dann steht da am Schluss der Einleitung, also wir stellen fest, es ist eine wichtige Größe des Wassers. Wie stellen sich Wissenschaft, Praxis und Politik auf diese Entwicklungen ein? Ich glaube, wir können ehrlich sagen, wir haben eine Problemanalyse gemacht. Wir haben viele Aspekte aufgeklärt oder aufgedeckt. Eine umfassende, vollgültige Anweisung, wie das zu lösen wäre. Ich glaube, das bleibt im Moment offen. Naturgemäß und nicht unerwartet kann das offen bleiben. Weil wir einerseits, das haben wir an vielen Beispielen gesehen, natürlich globale Abwägungen haben, globale Bilanzen, globale Szenarien, ob das nun über IPCC läuft oder andere demografische, ökonomische, das ist das eine. Und da kommen wir immer in gewisse Konfliktsituationen rein. Das andere, ich glaube, das haben wir gelernt, auch an den Beispielen, die hier genannt worden oder gezeigt worden sind, diskutiert worden sind, letztlich müssen wir es auf regionale, konkrete Fallbeispiele runterbrechen. Und Frau Kollegin Bartels hat das dann tabellarisch sehr schön gezeigt, nicht wahr? Egal, wie wir die Dinge anpacken, es gibt immer positive Aspekte dabei mit Nebenwirkungen. Und wahrscheinlich wird es die Frage der Politik, möglicherweise auch der wissenschaftlichen Empfehlung sein, hier tatsächlich abwägend und gewichten zu können, damit letztlich Handlung daraus entsteht. Und das ist wahrscheinlich der ganz schwierige Punkt. Also in dem Sinn, Sie werden das uns nachsehen, dass wir jetzt nicht das fertige Konzept hier auf den Tisch legen können, sondern dass wir das Problem aus vielen Perspektiven heraus beleuchtet haben. Soweit einfach jetzt mal mein erster Eindruck, sehr oberflächlich, ich weiß, aber ich möchte die Zeit nutzen und sagen wir mal 10, 15 Minuten jetzt Sie bitten, konkret Fragen an die Kolleginnen und Kollegen zu richten. kommentieren, Ergänzungen, Ihre Meinung hier einbringen. Das wäre wichtig, so dass wir am Schluss eine ganz knappe, personifizierte oder persönliche Stellungnahme abgehen können. Und ich frage jetzt einfach in die Runde, gibt es von Ihrer Seite her Kommentare, Ergänzungen, andere Sichtweisen oder Klärungsbedarf? Ja, ich bitte.
Einmal großes Kompliment für dieses Symposium bisher. Die Darbietung war hervorragend. Es war wirklich eine Spitzenproduktion.
Das Akademie, von einem Literat.
Die Akademie kann sehr stolz darauf sein, so eine Veranstaltung zu erleben oder produziert zu haben. Aber ein Aspekt fehlte mir, nämlich der Aspekt des Verbrauchers. Das blitzte bei Herrn Schenkel ja auf. Es wird weniger Wasser verbraucht in Deutschland. Das hängt vielleicht mit der Abnahme der Schwerindustrie zusammen. Aber im Grunde steigt der Verbrauch. Und diese Wassergeschichte ist ja nur eine Facette der ganzen Gesellschaft, die auf Verschwendung beruht. Wenn 7000 Fluggäste nach Katar fliegen, um den Klimawandel zu diskutieren, ist das ja eine Groteske. Ja? Also diese Gesellschaft hat als Ideologie die Verschwendung und es müsste eine Werbekampagne geben, den Wasserverbrauch als Teil dieser Verschwendungsideologie abzubauen. Nicht nur in Katar, sondern vielleicht auch bei uns.
Ja, vielen Dank. Also das, was Sie sagen, dieser Verschwendungsaspekt wurde in vielen unserer Beiträge hier erläutert. Das beginnt schon bei der Produktion von Rindfleisch, die heute offenbar jeden Tag auf den Tisch kommt. Ich weiß nicht, wie es mit Pferdefleisch aussieht, vielleicht ist es etwas günstiger. Aber das ist diese Anspruchsinflation.
Was ich vermisst habe, der größte Pool von destilliertem Süßwasser ist gebunden im antarktischen Eisschild und im grönländischen Eisschild. Und es könnte relativ einfach, sowohl aus juristischen Gründen wie aus technischen Gründen, eine Nutzung dieser Eisschilde oder ihrer Abfallprodukte, nämlich der großen Eisberge, herbeigeführt werden. Ich wundere mich, ob man dem Problem nur einfach aus dem Weg geht, weil es unbequem ist.
Möchte jemand dazu sich äußern? Also, wenn ich Sie richtig verstehe, man schneidet große Blöcke vom Eis und transportiert sie in mittlere Breiten. Das sind ja so Projekte, die da diskutiert werden. Verstehe ich das richtig? Möchte sich jemand äußern dazu? Herr Bogardia.
Diskutiert ist er schon. Also es stehen Pläne, zum Kanarischen Insel Eisberge zu fahren. Aber wahrscheinlich es ist technisch einfachere Lösungen sind vor Ort. Wenn wir jetzt nur über den direkten menschlichen Wasserbedarf reden, dann ist auch die Meerwasserentsalzung ist eine technisch wahrscheinlich einfachere Lösung, auch wenn es nicht ohne weitere Probleme wäre. Allerdings Eisberge in den Wüstengebieten zu bringen, um Getreide zu bewässern, da würden wir an die Menge schon an unsere Zähne ausbeißen.
Ja, es haben sich drei Kollegen gemeldet, bitte.
Ja, meine beiden Fragen beziehen sich auf das letzte Referat und nämlich auf die europäischen Richtlinien. Ist in diesen Richtlinien, erste Frage, auch etwas über die Nuklearindustrie? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Und zweitens, inwiefern gibt es Klagen, die Ökologie betreffen, auch an den europäischen Gerichtshöfen? Es gibt sicher solche, aber wie ist die Proportion zu den allgemeinen Klagen?
Darf ich darauf gleich eingehen? Zu dem ersten will ich zu den atomaren Dingen nur sagen, es gibt ja diesen alten Euratom-Vertrag schon, wo die Themen geregelt sind, die die Nuklearenergie betreffen. Da muss ich sagen, kann ich Ihnen nicht mit Spezialwissen dienen, sodass ich an der Ecke nur sagen kann, das ist, ich sag's mal, weitestgehend auf europäischer Ebene seit Jahrzehnten geregelt. Und das möchte ich deshalb nicht hier vertiefen. Das Zweite, bin ich sehr dankbar für die Frage, weil ich natürlich auf den Europäischen Gerichtshof und die Judikative, ich habe ja über Legislative und über Exekutive etwas mehr gesprochen. Ich wollte die Judikative in keiner Weise, die Gerichtsbarkeit in keiner Weise vernachlässigen, weil zufällig auch der Präsident des Europäischen Gerichtshofs mein Studienfreund ist und von daher ich eine persönlich innige Beziehung zu diesem Gericht habe. Jetzt auf Ihre Frage. Es gibt sehr viele Entscheidungen, ich sage mal fast überproportional im Vergleich zu der Gesamtheit, die sich mit den Fragen des europäischen Umweltrechts befassen. Gerade in den letzten Tagen in einer Zeitschrift haben wir eine Entscheidung aus Griechenland, wo es um die Wasserrahmenrichtlinie und die Frage der Nutzung für Trinkwasserzwecke eines Flusses ging und die Umleitung eines Flusses genommen. Das ist von der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs entschieden worden. Es gibt viele Fälle im Bereich des Emissionsschutzrechts, Anlagenzulassung, gibt Fragen der Beteiligung von Dritten, also von Umweltverbänden, Bürgerbeteiligung und ähnlichem mehr. Also das ist ein breites Feld, wo Luxemburg, wo der Gerichtshof ja seinen Sitz hat, sich intensiv in diese Dinge mit einbringt und zu einer Fortentwicklung des Umweltrechts in diesen Bereichen beiträgt.
Mir ist aufgefallen, das fällt mir bei diesen Veranstaltungen eigentlich immer auf, als Schüler habe ich das Buch gelesen vom Club of Rome und bis auf die Gentechnologie, wenn ich mich richtig erinnere, sind alle Argumente, die wir heute vorgebracht haben, damals bereits vorgebracht worden. Und seit damals ist eigentlich nichts oder sehr wenig passiert. Und dieser Club of Rome, die haben ja darauf hingewiesen, dass fast alle Probleme, die wir auf der Erde haben, mit dem Bevölkerungswachstum zusammenhängen und dass wir eigentlich an dem Problem arbeiten müssen. Und das ist mir heute wieder etwas zu kurz gekommen.
Ich würde sagen, und das schließt jetzt an, was vorhin genannt worden ist, also die demografische Entwicklung ist natürlich ein Problem. Also ich kann es gerade wieder am Beispiel von Pakistan sagen, wo wir eine Verzehnfachung der Bevölkerung innerhalb eines Jahrhunderts haben, keine Frage. Aber das andere wurde auch angedeutet, wir haben völlig veränderte Ansprüche und verlagern Probleme aus das Beispiel der Energie, nicht wahr? Wir haben Probleme mit der Nutzung vieler Energieformen und verlagern sie jetzt zum Beispiel in die Biologie rein, nicht wahr? Und das sind schon Dinge, die hier berücksichtigt werden müssen. Natürlich, ich gebe Ihnen völlig recht, viele dieser Dinge sind beim Club of Rome erstmals wirklich in einer überzeugenden Weise dargestellt worden.
Bitte? Ich kann es nochmal...
Nein, Sie haben mich nicht ganz fertig reden lassen. Was wir in der Zwischenzeit gemacht haben oder worauf, ich glaube, die Arbeiten ausgerichtet waren hier, eine Konkretisierung zum einen, eine Quantifizierung in vielen Bereichen und da kommen wir natürlich in vielen Bereichen zu völlig anderen Zahlen. Aber das Grundproblem, ich würde sagen, wurde damals im Club of Rome sehr wohl formuliert, die Begrenztheit der Ressourcen, ich glaube, das ist eine Tatsache. Wie wir damit umgehen, ist eine andere Frage dann.
Ja. Nehmen Sie das Problem von Pakistan oder von Bangladesch. Sie werden diese Probleme mit keiner Technologie der Welt lösen können, wenn Sie das Bevölkerungswachstumsproblem nicht lösen. Sie werden das ein bisschen rausschieben können. Sie können meinetwegen irgendwelche Methoden verbessern. Dann können Sie nochmal ein Bevölkerungswachstum von 10% tolerieren oder das wird dann stattfinden. Aber es wird das grundsätzliche Problem nicht lösen. Und ich glaube, wenn man den Leuten wirklich helfen möchte, dann muss man eigentlich irgendwie dafür sorgen, durch Anreize, wie auch immer, dass das Bevölkerungswachstum gestoppt wird. Und dann, denke ich, wird mittelfristig oder langfristig auch den Leuten zu helfen sein.
Also, ich glaube, das wäre eine Sitzung für sich, nicht wahr, die wir machen müssen über die ganze Frage der demografischen Entwicklung. In Deutschland haben wir genau das gegenteilige Problem. Sie kennen die Diskussion, aber ich gebe Ihnen völlig recht, das Land, und ich glaube, die Politik wird sich dessen zunehmend bewusst, dass sie hier nicht mehr sehr viel Zeit haben. Und das ist keine Frage, wir haben das in der Vordiskussion gehabt, diese Umweltmigration, die eine der Konsequenzen sein wird, das kommt auf uns zu. Und da war meine Frage an Herrn Schendl damals, kann man jetzt aus dem UNO-Menschenrecht auf Wasser letztlich eine einklagbare Größe ableiten und zum Beispiel einfach auswandern und Asyl in Anspruch nehmen an anderer Stelle? Er hat es klar verneint, um es klar zu sagen.
Meine Frage geht, und ich halte sie ganz kurz, aber trotzdem eine kurze Antwort, genau in die gleiche Bresche, die von der Literatur eben schon angestoßen wurde. Die Grundproblematik ist ja eine andere. Wir können ja gerne einen Süßwassereisberg in die Sahara ziehen und dann einen salzresistenten Mais anbauen. Die Konsequenz wird doch sein, an Bewusstsein hat sich nicht geändert, die Bevölkerung wächst auch in der Sahara. Wir verlagern doch nur die Probleme. Und Sie haben ja auch schon eine Antwort gegeben. Ist es nicht Thema dieses Symposiums heute? Eigentlich nicht. Aber warum steht es nicht mit Feuerflammen immer wieder an der Wand? Und wird deutlich gesagt, dass das eigentlich das Kernproblem ist?
Ich weiß nicht, ob jemand jetzt aus Ihrem Kreis da kommentieren möchte. Ich persönlich arbeite seit Jahren in diesen Ländern. Das können wir ziemlich locker fordern. Es sind vollkommen andere soziale Strukturen, vollkommen andere politische Strukturen. Einfach zu sagen, habt weniger Kinder, das ist das eine, das kann man sagen, aber es braucht eine Gesamtkonzeption, die so einfach nicht durchzusetzen ist. Sicherheitssysteme in einer Gesellschaft, wir sind hier extrem weit fortgeschritten. Wir haben Absicherungen in jeder Hinsicht, die dort nicht existieren. Und das sind, ich gebe Ihnen völlig recht, das haben beide genannt, das sind Probleme, die auf uns zukommen, wie wir sie lösen. Ich glaube nicht, dass wir heute hier die Antwort geben können.
Wir haben hier viele wichtige Aspekte gesehen, die biologischen, die technischen, die rechtlichen. Ein etwas, vielleicht etwas profaner Aspekt ist aber nicht so richtig herausgekommen, nämlich der ökonomische Aspekt. Der Zugang zu sauberem, sicherem und bezahlbarem Trinkwasser ist eines. Die Frage stellt sich aber, was kostet das und wer soll das bezahlen? Und bei anderen Aspekten, wenn es zum Beispiel darum geht, dass bisher die Pflanzen optimiert worden sind auf Ertrag und nicht auf geringen Wasserverbrauch hin, da muss man natürlich auch fragen, wie kann man politische oder institutionelle Anreize so schaffen, dass nicht mehr Wasser als ein kostenlos verfügbares Gut, mit dem man verschwenderisch umgehen kann, zur Verfügung steht, sondern dass ökonomische Anreize dafür entstehen, sparsam mit Wasser umzugehen. Und wie man überhaupt diese Verknüpfung von den politischen Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, dass eine vernünftige ökonomische Struktur entsteht, die verantwortungsvoll mit dieser Ressource dann umgeht, schaffen kann.
Sie haben was provoziert, jetzt melden sich alle. Ich beginne einfach hier, Herr Borgardi, bitte.
Sie haben vollkommen recht, aber es ist eigentlich nicht nur Wasser, was in viele ökonomische Überlegungen nicht Eingang findet. Viele der ökologischen oder Umweltexternalitäten werden nicht berücksichtigt. Und solange es nicht berücksichtigt wird, dann haben wir auch keinen anständigen und guten Umgang mit diesen Ressourcen. Nun, wenn Sie aber 75% der Indus geht in die Bewässerung und auch für den Wasserverbrauch oder Gebrauch in der Welt 70-80% in der Landwirtschaft und dort wird aus politischem Grund beinahe kein Wassergebühr enthoben, dann öffnen wir einen Gedankengang, was wir zu Ende denken müssen. Das bedeutet, dass wir diese relativ günstigen Lebensmittelpreise nicht halten können, wenn wir beginnen, bei diesen Externalitäten den Preis dazu nehmen. Und wenn wir ein bisschen umweltgerechter wirtschaften wollen, sagen wir mal weniger Düngung, weniger Pestizide, dann wird der Ertrag niedriger, dann wird der Preis wieder höher. Also wir kommen in eine sehr, sehr schwierige Kreislauf, jetzt nicht nur in dem Wasserkreislauf sprechend, wo ich glaube, die Kollegen dann auch andere Elemente beitragen können, warum das noch nicht geht, aber etwas muss geschehen. Also gebe ich Ihnen völlig recht, dass wir Wasser, ein wichtiges Betriebsmittel in der Bewässerungslandwirtschaft, eigentlich nicht bewerten und nicht bezahlen oder unter Wert bezahlt wird. Das ist nicht haltbar, das ist nicht nachhaltig.
Auf D-Radio Wissen verfolgt ihr gerade eine Diskussion zum Thema Ressource Wasser, Verfügbarkeit bedarf Management. Eine Veranstaltung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz vom 15. Februar.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ja, also wir als Ingenieure, wir suchen eigentlich zu den Fragen, die Sie hier stellen, Lösungen. Und ich habe heute vielleicht den falschen Vortrag gehalten, weil wir da eine Lösung suchen für ein solches Megaproblem. Auf einer anderen Skalierung haben wir in den letzten 14 Jahren in Mitteljava in einer Höhle erstmals einen unterirdischen Höhlenspeicher gebaut, mit dem Ziel, erstens mal die Landflucht zu behindern. Nämlich die ganze Bevölkerung drängt auf Yogyakarta, aber im Land, dort in dem Karstgebiet, wird sehr viel Landwirtschaft eben betrieben. Das wollten wir für den Sultan halten. Und zweitens, wir haben die Energie, um das Wasser sehr tief aus der Erde zu holen, in der Höhle jetzt selber erzeugt. Wir haben nach 14 Jahren jetzt Erfolg und jetzt vielleicht auch zur Ökonomie. Dort ist es erzielt worden, allerdings nur für 80.000 Menschen. Wir können eben nur Demonstrationsprojekte machen. Wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt in Bangladesch oder in solchen Skalierungen tatsächlich etwas Gutes zu bewirken. Aber mit diesem Demonstrationsprojekt ist es jetzt so, dass wir pro Jahr über 250.000 Euro an dieser einzelnen Stelle in dieser Höhle jetzt einnehmen. Das heißt, der Sultan hat jetzt das Problem, das Geld auch richtig richtig umzusetzen. 50.000 werden etwa verwendet, um die Höhle zu betreiben. Wir haben dort unten rückwärts laufende Pumpen als Turbinen eingesetzt, also auch alternative Technologien, einfache Technologie. Und mit solchen Projekten versuchen wir eben tatsächlich solche Lösungen eben aufzuzeigen. Mit dem Ziel, dass wir jetzt Multiplikationen in Nordvietnam vornehmen, in sehr viel tieferen Systemen, um einfach auch dort zur Grenze zu China hin eben die Landflucht zu verhindern, die Bevölkerung dort zu halten, wo sie ursprünglich lebt. Und all das haben wir, das möchte ich auch deutlich unterstreichen, nur erreicht, nicht nur interdisziplinär mit Geowissenschaftlern, Ingenieuren. Unser wichtigster Projektpartner dabei waren die Sozialwissenschaften. Das heißt, der soziale Projektpartner hat für uns dort auch das Gebiet auch bevölkerungsmäßig so aufgebrochen, dass wir das mit den Menschen gemeinsam gemacht haben. Vielleicht gibt es mal Gelegenheit, über diese Sache mal zu berichten.
Ich würde gerne zu Ihren Dingen von der Ökonomie noch ein paar Takte sagen. Sie merken, hier und da kamen so Stichworte, nur Internalisierung externer Kosten und nicht Internationalisierung extremer Kosten, wie das manchmal auch dann verwechselt wird. Aber Quintessenz ist, ich hätte gern noch mal über die Abwasserabgabe oder auch über das Wasserentnahmeentgelt in Deutschland zwei Instrumente, die parallel miteinander schon seit langem ökonomische Hebel in Richtung der Wasserwirtschaft aufzeigen. Aber ich will nochmal zurück auf die europäische Ebene und auf eine Bestimmung in der Wasserrahmenrichtlinie kommen, die dort ganz deutlich in ihrer Richtung appelliert und auch akzentuiert, nämlich zu sagen, es müssen die Kosten der Wasserdienstleistungen, also gerade der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung, die müssen bepreist sein. Und in manchen europäischen Ländern gibt es noch das Gewohnheitsrecht, Wasser umsonst zu beziehen. Das hat sich über viele Jahrhunderte da entwickelt. Und wenn man da nicht ansetzt und dann nicht auch den nächsten Schritt geht und sagt, ich bepreise auch das Wasser bei der Landwirtschaft, dann kann man auf die Dauer keine Erfolge erzielen. Das setzt aber einen enormen politischen Willen, sich auch gegen die Landwirtschaft durchzusetzen. Und meine Damen und Herren, machen wir uns keine Illusionen. Gucken Sie sich die letzte Verteilung des Haushalts auf europäischer Ebene noch an und sehen, was dort für den Agrarbereich eingestellt wird. Das ist über ein Drittel des gesamten Haushalts. Und wenn Sie fragen, wer hat denn am meisten Einfluss in Europa oder auch in Berlin oder Brüssel in anderen Ecken, dann ist es sehr oft, muss man sagen, die Landwirtschaft. Die hat kolossal viel Einfluss. Der Nährstand ist nicht zu verachten. Und da muss man natürlich ansetzen, sonst bewegt man sich in einem doch eher, sag mal, wissenschaftlichen Bereich und kann nicht erwarten, dass die Lösung dann auch für die Praxis eine wirkliche Bedeutung in der Zukunft haben werden. Vielleicht eine ganz kurze Antwort.
Nur um zu sagen, gibt es noch andere Wortmeldungen dazu, weil ich sehe strenge Blicke mit Konsultation.
Nee, ich wollte jetzt.
Ach so, ja, ich habe Sie übersehen, Entschuldigung.
Ich habe mich so gefreut über den temperamentvollen Vortrag über das Leben eines Flusses von dem Oberlauf mit Erosion, von dem langen Lauf, wo bloß die Feststoffe durchtransportiert werden und nachher im Delta, wo sie abgelagert werden. Nun ist ja vor 15.000 Jahren der Meeresspiegel grob 100 Meter tiefer gewesen. Also das ganze System musste sich völlig neu orientieren, hat sich viel tiefer eingeschnitten natürlich und so weiter. Wie ist es nun gerade beim Mekong? Wie weit ist die rückschreitende Erosion wieder ausgeglichen worden? Wie hat sich dieses in 15.000 Jahren 100 Meter höher die Erosionsbasis, wie hat sich das in Mekong ausgewirkt? Dankeschön.
Herr Nessmann,
bitte. Ja, Sie sprechen ein Thema an, das uns Ingenieure natürlich auch treibt. Der Ingenieur lebt zunächst einmal in Skalierungen von ein paar hundert Jahren mit seinen Bauwerken. Aber wir schauen natürlich auch auf die Entwicklungsgeschichte der Fließgewässer hin. Und ich habe Ihnen versucht, mit dem Beispiel Elbe zu zeigen, dass eben anthropogene Einflüsse im Grunde genommen 2 Meter Sohlhöhenverlust unterhalb von Dresden bewirkt haben, was der Fluss selber in Jahrtausenden dort sedimentiert hat. Ich will damit einfach nur die Botschaft rüberbringen, dass wir als Menschen natürlich sehr vorsichtig sind mit der Handhabung unserer Technologien, um nicht solche schnellen Veränderungen dann wieder dazu führen zu lassen, dass ein System instabil wird. Uns ist aber genauso natürlich auch bewusst, dass die Produkte, die wir produzieren, also die Bauwerke, die wir produzieren, natürlich eine endliche Lebensdauer haben von ein paar hundert Jahren vielleicht bestenfalls und dass wir uns eben auch diesen langfristigen Änderungen natürlich auch stellen müssen. Bei Mekong ist das ähnlich wie am Indus, ist auch ähnlich wie an der Wolga und am Rhein. Wir haben im Indus-System haben wir eben, ich kann nur einfach mal grob sagen, jahrtausendlange Skalierungen, die letztendlich zu den Flussgebieten geführt haben, die wir heute haben. Wir haben am Oberrhein 1,5 Kilometer großen Kiesbehälter liegen. Wir haben im Wolga-Gebiet über 3,500 Kilometer Feinsande liegen, weil das System sehr flach ist. Und dieses System hat sich eben über solche großen Skalierungen gebildet, dass wir uns bewusst sein müssen, eben nicht schnelle Änderungen von mehreren Metern in nur wenigen Jahrzehnten dort eben aufzuprägen.
Ich glaube, es wird die letzte Frage sein.
Es scheint ja so zu sein, dass bei unserer Abwasserproblematik wir tatsächlich in manchen Gebieten zu wenig Abwasser produzieren, sodass also eben halt in der normalen Abwasserversorgung, die wir haben, immer mal wieder der Hydrant angeschmissen werden muss und also Frischwasser eben halt zur Spülung benutzt wird des Abwasserkanals. So, jetzt habe ich das immer so verstanden, bis zu einem gewissen Grad kann man das natürlich ausgleichen, wenn man wirklich das Abwassersystem rückbaut. Aber das ist natürlich, ich würde mal sagen, das ist eine Abwägung, denn das kostet natürlich auch Geld. Und Geld ist ja nicht nur abstrakt da, sondern wenn ich es dafür ausgebe, kann ich es für etwas anderes möglicherweise ja nicht mehr ausgeben. Und in diesem Zusammenhang habe ich die Frage, ob es nicht doch so ist, dass wir manchmal, gerade hier in der europäischen Gesetzgebung und so, viel zu wenig in einen naturgegebenen Interessenkonflikt auch von vornherein akzeptieren zwischen verschiedenen Zielen, die für sich genommen alle sehr ehrenwert sind. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand mal etwas...
Ja, Herr Schendl, Sie haben mich so angeguckt, da kann ich nicht ausweichen jetzt. Sie haben aber ein Thema angesprochen, was normal einen abendfüllenden Vortrag voraussetzt. Die Problematik unserer, ich sag mal, vereinfacht gesagt, Schwemmkanalisation, die es ja ist, die durch die zwei Faktoren, geringeren Wasserverbrauch, den ich kurz angesprochen habe, der zum Teil aber in manchen Bereichen extrem ist, und zum anderen das, dass wir stark in den letzten Jahren unterbunden haben, den sogenannten Fremdwasserzufluss, also Grundwasser, was in die Kanäle hinein wirkt, dadurch, dass man die Kanäle dicht macht. Dadurch kommt tendenziell weniger an und in Sommermonaten fällt das System unter Umständen trocken. Wie man das jetzt am sinnvollsten, in welcher Lage auch unterschiedlich, ob es im Mittelgebirge sind oder ob es im Flachland sind, wie man die Dinge angeht, das kann ich Ihnen so auch nicht mit einer Zauberformel jetzt kurz angehen. Aber es ist ein Thema, mit dem wir zum Beispiel im Rahmen unserer Vereinigung uns sehr intensiv beschäftigen und was mit dem demografischen Wandel in Deutschland, nämlich der Entvölkerung im ländlichen Bereich und den Problemen dort in engem Zusammenhang steht. Also da sind auch national Fragen, denen wir uns auf einem relativ hohen Niveau aber für die Zukunft nähern müssen.
Gut, ich denke, wir kommen zu einem Schluss. Ich würde vielleicht bitten, dass Sie mit ein, zwei Sätzen nochmal so die Grundbotschaft mitteilen, die Sie weitergeben möchten, damit wir tatsächlich auf einem etwas gehobenen Kenntnisstand dann rausgehen. Herr Bogardi, darf ich bei Ihnen beginnen?
Herzlichen Dank. Ich begann mit einem globalen Überblick über die Ressourcen. Und wenn wir jetzt all die Vorträge gehört haben, dann komme ich noch mehr verstärkt zu meiner Überzeugung, dass diese Problematik ums Wasser nur durch mehr Kooperation gelöst werden kann. Und das ist eine Kooperation, was sehr viele Prinzipien und Prinzipien, sogar die Souveränitätsprinzip, vielleicht in Frage stellt auf längere Sicht. Wie können wir in endlichen Welt mit seinen endlichen Ressourcen, mit einer vielleicht gewachsenen Bevölkerung, so nutzen, dass wir einen gerechten Zugang zu Ressourcen, und wir sprechen jetzt Wasser, aber es gilt vielleicht auch für andere Ressourcen, kommen und auch, dass wir das relativ nachhaltig bewirtschaften können. Und Sie sehen in dem Vortrag in dem europäischen Raum, wo die Bereitschaft für diese Kooperation da ist, dann Erfolge sind da, auch wenn wir Europäer sehr selbstkritisch sind. Die Erfolge sind Gott sei Dank da und die anderen beneiden uns dafür.
Danke. Herr Nessmann.
Ich möchte deutlich aufzeigen, dass es Themenstellungen gibt, die wir einfach übersehen. Ein Megathema für unser Jahrhundert ist gewiss die Speicherraumverlandung. Ich habe es Ihnen gezeigt an Iffezheim, aber genauso am Tabela-Damm. Die Speicherraumverlandung macht im Grunde genommen das, was wir brauchen, nämlich die Speicherfähigkeit von Wasser zu halten, kaputt. Und wir sind bei einigen Riesenbauwerken, Megabauwerken wie am Tabela-Damm 15, 20 Jahre vor dem Kollaps. Und das möchte ich einfach damit deutlich machen. Auf der anderen Seite aber auch, wir möchten uns diesen Fragestellungen stellen. Und das können wir nicht nur, indem wir jetzt beim BMWF oder wo auch immer sehr, sehr viel Geld akquirieren, sondern wir haben das beispielsweise in Indonesien jetzt seit 15 Jahren getan, in Kooperation mit unseren Ingenieurbüros, mit Industrie, mit Partnern aus der hiesigen Welt, damit auch irgendwo für unsere Welt natürlich ein Rückfluss da ist. Wir können nicht einfach nur Geld transferieren in die Welt raus, sondern wir müssen auch in dieser Kooperation den Rückfluss sehen. Und drittens, wir müssen dabei beachten, dass gerade, ich bin auf Ostasien fokussiert, dass diese Welt sich unglaublich entwickelt. Und wir dürfen auf der anderen Seite diese Entwicklung nicht verpassen. Und deswegen machen wir auch mit sehr viel Motivation solche Forschung und werden sie, wie ich so angedeutet habe, auch in vielen Bereichen fortsetzen. Dankeschön.
Danke. Frau Bartels.
Ja, ich denke, ich habe Ihnen gezeigt, dass die Produktivität von Pflanzen als Grundlage für die verschiedensten unserer Lebensaspekte sehr wichtig sind, dass wir das aber reflektieren müssen, welche Pflanzen wir anziehen, unter welchen Bedingungen. Und ich denke, durch die Diskussion hier und durch die Fragen ist es auch klar geworden, dass es nicht isoliert zu betrachten ist, nur vom biologischen, vom landwirtschaftlichen Aspekten her, sondern dass es ganz wichtig ist, dass wir auch soziologische, politische Überlegungen in die Zukunft mit einbeziehen. Und auch wenn wir die Produktivität von Pflanzen ansehen, dann haben wir klar gesehen, es gibt eine Korrelation zwischen dem Reichtum und der Anwendung dieser Möglichkeiten und dem nicht vorhandenen Ressourcen, das entsprechend zu nutzen. Und da muss sich klar etwas ändern, aber das ist eine sehr komplizierte Frage, die aus verschiedenen Aspekten angegangen werden muss, nicht nur aus den naturwissenschaftlichen her.
Danke, Frau Bartels. Herr Schand.
Ja, vielen Dank. Das war fast die Steilvorlage. Ich denke, wenn man das nochmal versucht zu resümieren, was heute zu diesem anspruchsvollen Thema des Wassers gesagt worden ist, dann muss man eins nochmal, glaube ich, als Klammer über das Ganze setzen. Wir peilen alle und wir arbeiten alle an dem Thema nachhaltige Wasserwirtschaft. Das hat diese drei Elemente des ökonomischen, des ökologischen und des sozialen. Und wir haben gesehen, das Recht auf Menschenrecht auf Wasser geht in den sozialen Bereich, schafft den Menschen überhaupt eine Grundlage zum Leben. Andere Fragestellung kam wieder stärker aus der Ökologie, Ökonomie. Wir werden das aber nur zukunftsweisend packen, wenn wir diese drei Aspekte gleichermaßen betrachten und auch in einer Form vernünftig miteinander gewichten. Eins ist mir auch aus den Vorträgen heute noch mal ganz deutlich geworden. Die Innovation ist einer der großen Schlüssel, gerade aus diesem Vortrag, den Sie gehalten hatten, Frau Bartels, aber auch aus den anderen, zeigt sich das ganz deutlich. Ohne Innovation werden wir nicht vorankommen. Und den Beitrag, den sagen wir, vielleicht Europa und auch das Recht und die Politik dazu leisten kann, ist, dass wir Europa in manchem auch als eine Art, sagen wir, Modellregion vorstellen, sagen, so haben wir hier Konflikte gelöst, so haben wir am Rhein Verteilungen hingekriegt, auch an anderen Flüssen. Wir haben heute internationale Kommissionen zum Schutz des Rheins, der Elbe, der Oder, der Donau, noch ein längerer Fließgewässer durch viele Gegenden, ist aber auch zum Teil erst gelungen nach dem Wegfall der Ost-West-Spaltung in Europa. Das muss man auch sagen, solange das da war, ist vieles auch nicht in der Weise gelaufen. Und das Wichtigste, was ich eigentlich sehe, Sie kennen das Stichwort, es wird in diesem Jahrhundert Kriege um Wasser geben. Das zu vermeiden, meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, das Wichtigste, das wir auch hier entnommen haben aus diesen Konflikten im asiatischen Bereich und anderen. Da sind ja Großmächte gegen Zwerge, will ich mal sagen, zum Teil am Werke. Wenn das kriegerisch angegangen wird, diese Konfliktlösung, dann gnade uns Gott. Wenn wir es aber schaffen, durch vernünftige Mechanismen des Verhandelns, des Gespräche-Führens an den Fließgewässern, der Nil ist ja so ein ähnliches langes Fließgewässer mit über 4000 Kilometern und was. Wir haben weltweit solche Dinge und müssen gucken, dass wir mit unseren Lösungen, unseren Brücken bauen, unseren Möglichkeiten der Vermittlung, dass wir da
Europa auch in dieser Richtung nicht nur bitte mit den ingenieurtechnischen und den naturwissenschaftlichen Kompetenzen, die unzweifelhaft sind und die primär sind, aber ich will auch sehen, dass also aus meiner Fakultät oder diesem Bereich heraus sinnvolle Lösungsansätze mitgebracht werden.
Vielen Dank, Herr Schendl. Als Geograf wäre ich jetzt versucht, noch ein ausladendes, zusammenfassendes Wort zu geben, werde ich nicht machen. Ich werde nur ein Zitat von heute Morgen, da waren viele da, von Lichtenberg, ich werde es nicht auf die Chemie beziehen, sondern sagen, wer nur sein Fach sieht, versteht sein Fach nicht. Und das ist genau das Problem, was wir hier haben. Das sind absolut interdisziplinäre Aspekte, Gesellschaft, Ökologie, Ökonomie spielen hier eine Rolle, der Kulturraum, die politische Situation, alles spielt hier mit. Und die Zeit, das ist eine Variable, die natürlich hier alles verändern kann. Und ich würde sagen, auch der Raum, der geografische Raum, das ist überall sehr verschieden. Aber die Grundprobleme, glaube ich, haben wir heute diskutieren können. Ich bedanke mich nochmal bei den Referenten hier, bei Ihrer Aufmerksamkeit, bei den Fragestellern und ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend noch. Vielen Dank.
Damit gehen unsere Aufzeichnungen von der Fachtagung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz zu Ende. Über das Thema Ressource Wasser, Verfügbarkeit, Bedarf, Management diskutierten und stellten sich den Fragen des Publikums Dorothea Bartels, Leiterin am Institut für Molekulare Physiologie und Biotechnologie der Pflanzen in Bonn, Janosch Bogardi, Senior Fellow am Zentrum für Entwicklungsforschung ebenfalls Bonn, Franz Nestmann, Institutsleiter für Wasser- und Gewässerentwicklung in Karlsruhe und Frank-Andreas Schendl, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter an der Universität Bielefeld. Die Gesprächsführung hatte Matthias Winniger vom Geografischen Institut Bonn.
D-Radio Wissen. Hörsaal.